Diese Folge She Happens wird euch präsentiert von Mammut.
Das lag zu 100% daran, dass wir das, der Juli und ich, während den Spielen ungefähr jeden Tag rauf und runter gehört haben. Das war so ein bisschen unser Lied, um in Motivation zu kommen unter diesen komischen Umständen in China.
Also bei mir könnte zum Beispiel Helge Schneider dann aus dem Nichts kommen. Ist das nicht gefährlich, weil man sich dann vielleicht komplett rausbringt in den letzten Minuten vorher, wenn einen irgendwas Kurioses überrascht?
Einfach war gar nichts von beiden, aber ich muss sagen, am Samstag lief das Rennen eigentlich perfekt.
Falls jemand in die Richtung Interesse hat, hört da gerne rein.
Ich gehe mal davon aus, dass es kein einziger Hörer gehört ist.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Einen wunderschönen Nikolaustag. Dienstag, der 6. Dezember. Ein Tag, der mir persönlich besonders wehtut, weil ich bin in München und nicht in Oberstdorf. Warum, können wir vielleicht gleich erläutern. Mein Name ist Moritz Batscheider und mir zugeschaltet aus Oberstdorf, Vinzenz Geiger.
Hallo.
Vinzenz, wir können vielleicht allen nochmal unsere Weihnachtsfolge vom letzten Jahr nahelegen. Da haben wir ausgiebig erklärt, was am 6. Dezember so passiert in Oberstdorf. Aber kannst du uns in einem Satz sagen, warum ist es traurig, wenn man nicht in Oberstdorf ist am 6. Dezember?
Ja, genau. Das ist sehr, sehr traurig, weil da bei uns das Klausentreiben stattfindet. Ich durfte es leider noch nicht oder ich hätte es vielleicht dürfen, aber ja, war jetzt die letzten Jahre dann doch immer nicht da. Und wenn ich da war, hat es jetzt auch gar nicht so gut reinpasst, da dann mit zum Springen. Das hätte sicher in Erkältung geendet.
Wahrscheinlich. Die Bedingung ist ja, um da mitzumachen, man muss noch unverheiratet sein. Glaubst du, das schaffst du noch, da einmal vorher mitzumachen?
Das weiß ich nicht. Mal schauen.
Wird vielleicht schwierig. Mehr zu dem Thema und du hast es sehr schön erzählt, Vinzenz hat uns das in unserer Weihnachtsfolge des vergangenen Jahres sehr schön erläutert. Für mich war das immer toll, gerade die letzten Jahre, seit ich nicht mehr komplett in Oberstdorf lebe, da doch trotzdem heimzukommen, mitzumachen, weil man eben, wenn man als Klaus mitspringt, auch eigentlich überall, wo man hinkommt und Radau macht, eingeladen wird und was zum Essen kriegt und zum Trinken kriegt und das eigentlich ein sehr schönes Event auch ist, um alle möglichen Leute zu sehen aus dem Dorf, die man sonst, wenn man nicht mehr die ganze Zeit da wohnt, den Rest vom Jahr nicht sieht. Deshalb sehr schade. Wir hoffen, auch wenn das Klausentreiben vielleicht kein Thema bei euch ist, dass ihr einen sehr schönen Nikolaustag trotzdem habt. Finzi, dann nächster Punkt. Erstmal Gratulation. Zwei absurde Rennen auf der Langlaufstrecke von dir in Lillehammer und zwei dritte Plätze.
Ja, danke schön.
Dazu kommen wir sportlich auch gleich noch. Bisschen vertieft an die Analyse, aber ein anderes Thema habe ich noch. Und zwar, ich muss mich entschuldigen bei dir und vielen anderen Usern des großen Streaming-Anbieters Spotify, weil ich mich die letzten Jahre immer etwas lustig gemacht habe über diese Jahresrückblicke und den Hype, der darum entsteht. Wobei da auch gesagt sei noch dazu, vielen Dank an alle von euch, die uns da irgendwie vertaggt hatten und ihre Jahresrückblicke gepostet hatten. Es ist absurd, wie viel She Happens ihr hört. Ihr hört wahrscheinlich mehr She Happens, als wir uns selber hören. Spaß beiseite. Aber diese Jahresrückblicke, jetzt muss ich feststellen, mein Musikstreaming-Anbieter hat es mittlerweile auch und ich bin erschrocken. Wie geht's dir, Finzi? Repräsentiert dein Jahresrückblick deinen Musikgeschmack wirklich oder kommt es dir komisch vor?
Ja, mir kommt schon etwas komisch vor. Also, ich muss erstmal dazu sagen, dass ich dieses Jahr verhältnismäßig wenig Musik gehört habe. Mittlerweile höre ich, glaube ich, zu 80% Podcast, wenn ich Kopfhörer irgendwie drin habe. Aber ja, bei mir war es wieder sehr Hip-Hop-lastig und ja, sonst hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert zu den letzten Jahren.
Wer ist dein meistgestreamter Künstler im Jahr 2022?
Das darf man jetzt ja schon fast gar nicht mehr sagen, aber hat natürlich abgenommen, nachdem er jetzt dann völlig durchgedreht ist, aber es ist Ye oder auch Kanye West.
Da teilen wir, glaube ich, wahrscheinlich auch mit vielen anderen Leuten da draußen viel, viel Schmerz, weil du bist, warst, wie auch immer, riesengroßer Kanye West-Fan, ich auch. My Beautiful Dark Twisted Fantasy, eines der größten Alben, die ich so miterlebt habe, aber sein Dark Twisted Fantasy naja, scheint etwas sehr abgedriftet zu sein. Kanye West seit mehreren Monaten schiebt sich mehr und mehr selbst ins Abseits, falls ihr es nicht mitbekommen habt, vor allem durch antisemitische Äußerungen, Sympathien mit dem Nazireich und so weiter. Sehr, sehr schlimm und strange vor allem auch. Das tut schon weh, oder? Weil man irgendwie, man verspürt auch gar kein Verlangen mehr, die alten Sachen nochmal zu hören, weil irgendwann wird es halt doch zu viel, oder?
Ja, es tut sehr weh, weil ich war wirklich großer Fan und ja, es ist sehr traurig, dass jemand so abdriftet und ja, ich kann wirklich nicht mehr mit gutem Gewissen seine Musik hören.
Ja, vor allem, da hatten wir es zwar im Chat neulich davon, man muss ja dann auch immer gucken, wo hat er sonst noch die Finger drin? Zum Beispiel eins meiner meistgehörten Alben dieses Jahr, ich glaube bei dir auch, war das Album von Pusha T. Großartiges Hip-Hop-Album, aber auch wieder produziert von Kanye West. Und jetzt ist die Frage, kann man das auch nicht mehr hören oder schon noch? Was sagst du?
Ja, ich glaube, das kann man schon noch hören, aber ich glaube, das sprengt jetzt unseren Podcast-Rahmen, die Diskussion, die wir im Chat haben. Ja,
auf jeden Fall interessant, was da so rauskommt. Bei mir ist der Mix auch komisch. Ich muss sagen, bei mir kommt dann auch ein Mix raus aus unterschiedlichen Genres, wo ich mich frage, okay, ich scheine schon ein sehr eigenartiger Mensch zu sein. Weißt du, was meine Top 5 Artists sind?
Ich kann es mir vorstellen.
Es ist Kendrick Lamar auf Platz 2, Dropkick Murphys, dann kommen die Arctic Monkeys, dann auf 4 OG Kimo und auf 5 aus dem Nichts Johnny Cash.
Das ist.
Und das habe ich mir angeguckt, dachte mir, das ist ein wilder Mix.
Sehr wilder Mix, ja.
Aber ich habe auch gesehen, bei dir, da schmuggeln sich dann auch so Sachen wie Imagine Dragons drunter. Man gleicht sich dann immer irgendwo aus, wahrscheinlich mit unterschiedlichen Extremen.
Ja, genau, ich glaube. Ja, man hört dann doch immer mal wieder was anderes und manchmal ist ja dann auch jemand anders an seinem Handy und macht dann doch andere Musik rein, wie man jetzt selber immer hört.
Das vergisst man vielleicht auch, dass viel der Musik, die so ein Handy abspielt, man vielleicht auch gar nicht selber auflegt. Kommen wir damit vielleicht auch zum Rennen, weil wenn man Fotos von dir findet, jetzt in meinem Fall als Journalist auf unterschiedlichsten Fotoagenturen rund um so ein Weltcup-Wochenende, gibt es viele Fotos mit den großen Kopfhörern drauf. Was lief in Lillehammer vor den Rennen?
Vor den Rennen.
Da hörst du dann nicht Podcast,
nein,
oder?
Nein, da höre ich dann schon Musik. Ja, da habe ich, kommt natürlich auf das Rennen drauf an. Ich habe eine Playlist da, so sehr motivierender Hip-Hop. die höre ich dann an, wenn ich vielleicht gleich mal Vollgas losstarten muss. Und dann eine mit bisschen entspannterem Hip-Hop, aber so gute Laune-Musik, würde ich mal sagen. Die höre ich dann eigentlich so standardmäßig, um ein bisschen reinzukommen. Und dann einfach, dass man Bock kriegt, eben zum Laufen und ja, motiviert ist. Und ja, das ist dann so ein Mix, ich weiß jetzt gar nicht, was da alles so drin ist. Ich lasse mich da immer ein bisschen überraschen von meiner Playlist, von dem Radio, was es mir anbietet.
Ah, okay. Ich dachte schon, es geht so in die Richtung, du hast für jede Rennstrategie quasi eine eigene Playlist. Das wäre dann Next Level.
Ja, eine Zeit lang hatte ich das fast sogar. Aber jetzt ja? Mittlerweile nicht mehr. Jetzt mache ich einfach irgendwas rein. Die Noise-Canceling-Kopfhörer drauf. Dann ist einfach entspannt und man kriegt nichts von außenrum mit. Deswegen mache ich das eigentlich. Mittlerweile geht es mir gar nicht mehr so darum, was dann wirklich läuft.
Sondern einfach um die Routine, Welt aus, irgendwas musikmäßig an und Tunnel.
Ja, genau. Aber witzige Anekdote eigentlich da dazu. Mein meistgehörtes Lied war Spirit of the Hawk im Jahr 2022 und das lag zu 100% daran, dass wir das, der Juli und ich, während den Spielen ungefähr jeden Tag rauf und runter gehört haben. Das war so ein bisschen unser Lied, um in Motivation zu kommen unter diesen komischen Umständen in China. Ja. Deswegen haben wir immer Spirit of the Hawk gehört und dann waren wir voll da.
Sehr gut. Aber wenn man dann im Tunnel ist, ist es dann nicht gefährlich, sich überraschen zu lassen vom Radio? Weil mir geht es schon so, wenn ich bei mir den Shuffle-Modus anmache, man hat ja schon auch Sachen in seiner Mediathek, die man halt vielleicht hört, weil man sie irgendwie lustig findet oder so. Jetzt aber nicht irgendwie, weil man da sonst irgendwie emotional eine besondere Verbindung hat, sondern die einfach irgendwie. Also bei mir könnte zum Beispiel Helge Schneider dann aus dem Nichts kommen. Ist das nicht gefährlich, weil man sich dann vielleicht komplett rausbringt in den letzten Minuten vorher, wenn einen irgendwas Kurioses überrascht?
Ja, ich benutze da den etwas anderen, oder ich habe da einen anderen Shuffle-Modus. Da wird nicht meine komplette Bibliothek zufällig wiedergegeben, sondern ich wähle dann ein Lied aus und dann lasse ich mir Lieder, die dann die ähnlich sind, vorschlagen.
Also bist du da schon mal safe?
Ja, genau.
Moritz, was ist dein schlimmster Albtraum?
Mein schlimmster Albtraum hat tatsächlich, leider muss man sagen, mit Wintersport zu tun. Es ist nämlich, von einer Lawine verschüttet zu werden.
Geht mir ähnlich, muss ich sagen. Aber zumindest habe ich für den Fall der Fälle mein Safety-Equipment upgedatet.
Das ist sehr löblich und wichtig. Was ich spannend finde, ist, wie war das denn früher, als so Safety-Equipment, wie wir das kennen und ihr da draußen vielleicht noch nicht so ein Thema war. Da mussten Menschen, die in hochalpinem Gelände unterwegs waren, komplett sich auf den besten Freund des Menschen verlassen, nämlich Hunde. Und Hunde sind toll, Lawinenhunde machen einen großartigen Job und es gibt einen besonders legendären, den Bernhardiner Barry. Der hat gelebt Anfang des 19. Jahrhunderts in der Schweiz und hat in seinem Job als Lawinenhund über 40 Menschenleben gerettet. Warum erzähle ich euch vom Lawinenhund Barry? Mammut produziert im Andenken an Barry Barrys für eure Hosentasche. Die Barryvox LVS lang lawinenverschütteten Suchgerät-Serie. Das ist ein sehr kompliziertes Wort, das musste ich ehrlicherweise üben.
Und diese LVS-Geräte haben sich mittlerweile im Gelände etabliert und vor allem eins enorm weiterentwickelt. Und wie das in der Praxis aussieht, zeigt das aktuelle Topmodell von Mammut, und zwar das Barryvox S. Das Barryvox S verfügt über eine effektive Suchstreifenbreite von 70 Metern und zeigt im Unglücksfall sogar Distanz, Richtung und Anzahl der Verschütteten an. Und selbst im Falle einer Nachlawinenverschüttung schaltet das Barryvox S automatisch in den Sendebetrieb, um den verschütteten Retter zu orten.
Das Gerät ist wirklich super. Kein dummer Werbegag. Ich habe tatsächlich selber einen Barryvox, schon ein bisschen älter, muss ich vielleicht auch mal updaten. Alles, was ihr für euer nächstes Schneeabenteuer braucht, findet ihr in den Mammut-Shops vor Ort oder natürlich im Online-Shop unter www.mammut.de.
Und wir haben auch einen Rabattcode für euch, und zwar SHEHAPPENS10. Mit dem könnt ihr bis Ende März 10% sparen.
Also schaut vorbei bei Mammut, SHEHAPPENS10, klein zusammen, 10 als Zahl. Das findet ihr aber auch, genauso wie alle weiteren Infos, nochmal in den Shownotes. Und dann wünschen wir euch einen tollen Winter draußen und vor allem passt auf euch auf. Schauen wir doch mal auf die Wettkämpfe in Lillehammer. Anfangen müssen wir eigentlich mit dem, chronologisch natürlich auch, mit dem Skispringen. Du meintest in Ruka eigentlich, es hat schon nicht viel gefehlt. Wie zufrieden warst du jetzt in Lillehammer? Es gab einmal Normalschanze, einmal Großschanze.
Ja, also so richtig zufrieden war ich noch nicht, aber es hat wieder nicht viel gefehlt. Ein bisschen näher war ich dran. Klar, vom Ergebnis her war das schon was ganz anderes. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Und ich war dann noch zweimal auf dem Podest. Also war es schon eher ein Schritt in die richtige Richtung. Aber in Ruka wird das einfach anders aufgezeigt. Da ist so, wenn ein bisschen was fehlt, sind dann gleich mal 20 Meter. Und das ist halt in Lillehammer, speziell auf der Kleinen, auch nicht so. Und auf der Großen war es diesmal auch nicht so. Deswegen war es eigentlich gar nicht so viel besser wie in Ruka. Aber ja, speziell auf der Großen in Lillehammer am Sonntag war es eigentlich ein ordentlicher Sprung. Da war ich dann schon sehr nah dran. Aber es fehlt schon noch ein bisschen was, dass es dann mal auf der ganz oben reicht.
Es ist ja doch so, dass man kann es nicht oft genug sagen, Skispringen kann eigentlich niemand so wirklich verstehen, außer Leute wie du, die das selber machen. Wenn du sagst, es fehlt noch ein bisschen was, mit was für Komponenten bist du noch nicht ganz, ganz zufrieden?
Ja, eigentlich speziell meine Anfahrtshocke, die hat in Ruka noch nicht ganz so passt, wie ich es gern hätte. Da bin ich durch den Radius, heißt es, der Knick quasi im Anlauf vor dem Schanzentritt. Da habe ich meine Position nicht so gut halten können und dann hat daraus gefolgt, dass die Struktur im Absprung, also die Bewegung, nicht mehr so gut passt hat. Und sowas in Lillehammer auch wieder. Und da muss ich einfach eine gute Position finden. Und die Struktur, also die Absprungbewegung, sollte einfach jedes Mal gleich sein. Und da, die ist jetzt einfach noch nicht konstant genug. Und ja, man braucht da einfach da ein Grundlevel, das gut genug ist, dass man dann auch mal wirklich einen richtig guten Sprung machen kann. Das kommt vielleicht auch ganz selten mal, wenn man nicht ganz so in Form ist, aber Ich denke mal, wenn man es beim Juli jetzt sieht oder jetzt beim Rieber oder Oftebro, die haben einfach sehr hohes Grundniveau und da kommt dann im Wettkampf dann öfters mal dann einfach noch ein viel besserer Sprung raus und da bin ich einfach nur ein bisschen zu weit weg gerade.
Hast jetzt aber auch erstmal noch eine Woche Luft bis zum nächsten Weltcup, um vielleicht ein bisschen zu feilen noch. Oder macht man das jetzt an so einem Zeitpunkt jetzt nicht mehr und sagt, okay, man arbeitet eher über die Wettkämpfe sich hoch?
Ja, jetzt haben wir eine Woche Luft und wir versuchen dann auch nochmal auf eine Chance zum Trainieren zu kommen. Und da wird sicher daran wieder gefeilt, aber ist jetzt gar nicht so einfach, in Mitteleuropa was zu finden, wo man schon springen kann. Aber man kann das schon übers Trockentraining auch machen. Und ja, Ramsau ist dann wieder eine Chance, wo ich eine sehr, sehr gute Statistik habe in Ramsau beim Weltcup. Da fahre ich immer mit einem guten Gefühl hin. Da kann es schon sein, dass ich dann auch wieder weiter vorne bin im Springen.
Um kurz bei Schanzen zu bleiben in Lillehammer. Ich weiß nicht, ob wir da in den vergangenen Jahren drüber gesprochen haben, aber in Lillehammer ist es noch tatsächlich eine Schneespur oder ist es ein sehr, sehr gelungener Fake, in Anführungszeichen?
Nein, es ist schon noch eine Schneespur. Übrigens, genau wie in Planica, da gibt es auch immer noch eine Schneespur. In Lillehammer ist generell noch alles, also ich weiß nicht, wie genau es 1994 bei den Spielen war, aber da ist sehr, sehr viel noch so, wie es damals gebaut wurde. Also an den Schanzen wurde gar nicht so viel geändert.
Und beim Skispringen eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die mich dann doch interessiert, dass auch jedes Jahr tut sich da was, habt ihr auch ein gewisses Level an Verschwiegenheit muss da sein, aber vielleicht können wir es trotzdem ein bisschen einordnen. Die Anzugfarben, also unterschiedliche Farben, unterschiedliche Stoffe, die unterschiedliche Eigenschaften haben, gab es jetzt viel zu sehen. Zum Beispiel eine Farbkombi aus vorne eine Farbe, hinten eine Farbe schwarz und so ein Weinrot scheint ein Thema zu sein. Erik Frenzel ist auch einen roten Anzug gesprungen, zum Beispiel am Sonntag auf jeden Fall, am Samstag weiß ich es nicht mehr. Du in Blau, die Österreicher in so einem Farbmix. Was hat es damit auf sich?
Ja, also der Erik ist die ganze Saison schon in Rot unterwegs. Aber das ist eher so ein Rot-Orange. Und die Österreicher haben so ein Weinrot. Aber ja, im Endeffekt kann man so sagen, jede Farbe hat so ein bisschen verschiedene Eigenschaften. Aber ich denke mal, hauptsächlich liegt es dran, mit was hat man ein gutes Gefühl sich erarbeitet. Wenn man jetzt, man bekommt einen neuen Anzug und der ist pink und dann springt man einfach sehr gut mit dem, dann wird man den nicht weglegen, weil es einem einfach ein gutes Gefühl gibt. Da geht es hauptsächlich eigentlich um den Kopf. Klar, es gibt dann schon Eigenschaften, manche Stoffe sind ein bisschen weicher, manche sind ein bisschen fester, da hat jeder so seine Stoffe, die er bevorzugt. Aber sonst ist es rein Kopfsache.
Und dieses Jahr hat noch keiner, also ich habe noch keinen Anzug pfeifen hören. Ist das ein Rückschritt, dass wir wieder weggehen von den Soundeffekten?
Ja, da weiß ich auch immer noch nicht, ob das wirklich an dem Anzug lag, dass es so gepfiffen hat. Das war ja, die Österreicher hatten zur WM 21 in Oberstdorf so einen Stoff mit so einem Golfballenmuster. Aber das war auch nur aufgedruckt. Also ich glaube, das ist auch gar nicht verboten. Ich glaube, dass das jetzt keinen Vorteil bringt. Mal schauen, ob sie es zum Großereignis dieses Jahr wieder rausholen.
Schauen wir mal. Schauen wir vor allem als nächstes auf die Langlaufstrecke. Du hast gesagt, über die Strecke Lillehammer, auf dieser Strecke ist es wichtig, nicht alleine zu sein. Am ersten Tag hattest du einen, mit dem wirst du ganz schön oft zusammengewürfelt, was so Zusammenarbeiten angeht, Jörgen Graubach. Und am zweiten Tag einen deutschen Zug um dich rum, quasi. Was war einfacher? Von beiden.
Einfach war gar nichts von beiden, aber am Samstag lief das Rennen eigentlich perfekt. Also da, klar, lief beides mal perfekt, wenn man sich's anschaut, ja zum Schluss mit den Sprints und dass ich dann noch so viel aufgeholt habe. Aber so ein Rennen wie am Samstag, das ist so, wie ich es mir ausgemalt habe im Vorfeld, wenn man sich die Ergebnisliste so anschaut nach dem Springen. Dann überlegt man sich ja, wie könnte sich's ausgehen, mit wem kann man zusammenarbeiten, was für Gruppen gibt's. Und speziell auf der Runde, wo es eine lange Abfahrt gibt, da ist es sehr wichtig, in einer Gruppe zu sein, wenn man einfach den Windschatten hat und einfach schneller ist wie alleine. Und ja, da hat sich dann am Samstag, hat sich sehr, sehr gut ergeben für mich, gleich am Anfang mit dem Jörgen Graback die erste Runde zusammen zum Arbeiten. Und dann war es so, dass ich auf die nächste Gruppe, die dann vor uns war, aufschließen konnte an dem Anstieg, was dann immer gut ist, weil am Anstieg macht der Windschatten natürlich nicht so viel aus. Und dann war ich oben am Anstieg an der Gruppe dran und konnte dann Abfahrt wieder den Windschatten nutzen. Also das lief dann echt perfekt, wie ich es mir ausgemalt habe. Und da konnte ich dann in der dritten Runde eben nochmal Luft holen und nochmal mich ein bisschen erholen. Und weil auf der Runde ist dann der Schlussspurt dann sehr wichtig, weil es eben ein sehr langer Schlussanstieg, also es ist jetzt kein so harter Anstieg, aber der Weg ins Ziel ist sehr lang, ohne eine Abfahrt dazwischen. Hat man ja bei den Langläufern, bei den Sprints auch immer gesehen. Also da muss man schon ziemlich lang dann Vollgas geben können am Schluss noch. Deswegen war das dann perfekt und da weiß man dann schon im Vorfeld, okay, man sollte fit sein, wenn man aus der letzten Abfahrt kommt. Und das war da einfach perfekt. Also da ist einfach alles zusammengelaufen. Deswegen konnte ich dann auch so einen guten Sprint machen. Und ja, am Sonntag war es eigentlich ähnlich. Da haben wir sehr gut zusammengearbeitet, wir Deutschen.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, wenn du sagst, dass am Samstag war das perfekt und du kamst da fit aus dieser Abfahrt runter. Am Sonntag war ich fast noch beeindruckter, weil du da ja eigentlich schon so ab der Hälfte des Rennens sehr viel gearbeitet hast. Du warst eigentlich bis auf ein, zwei kleine Unterbrechungen, wo der Juli vor ist, auch diesen Zug angeführt. Und da dachte ich mir, hui, ob der am Ende noch die Körner hat. Aber du hast mich natürlich eines Besseren belehrt.
Ja, da habe ich natürlich schon viel Führungsarbeit gemacht. Deswegen hat es sich für mich aber wahrscheinlich ein bisschen härter angefühlt am Sonntag wie am Samstag. Aber ich wollte, also wir haben schon gut zusammengearbeitet, dass ich im Fernsehen vielleicht nicht so gut rüberkomme. Also ich wurde dann schon noch immer angeschoben und ja, ich bin ja im Best-Gear-Trikot gelaufen, da kann man sich natürlich nicht verstecken, da muss man natürlich vorne die Gruppe anführen. Und ja, der Richie war dann auch mal vorne und der Juli auch am Schluss, deswegen lief das eigentlich sehr gut, auch die Zusammenarbeit. Und ja, ich habe mich dann schon noch ganz gut gefühlt und deswegen habe ich dann auch versucht, einfach Druck zu machen, dass wir da vorne noch rankommen. Aber man muss dann auch sagen, dass in der letzten Runde dann wirklich der Juli auch nochmal einiges investiert hat und maßgeblich daran beteiligt war, dass wir dann noch die alle einsammeln konnten. Also ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass wir es noch bis aufs Podest schaffen, weil Mario Seidel war schon wirklich sehr weit weg.
Auch live war das wieder sehr, sehr spannend, weil auch ich als Zuschauer, da hat es nicht mehr für möglich gehalten. Und dann am Ende doch wieder Platz 3 für dich. Mario Seidel ist noch ein ganz gutes Stichwort. Was sagst du denn zu den Österreichern bisher? Weil ich das ganz interessant finde. Da scheint sich ein bisschen was, die Würfel sich ein bisschen neu gemischt zu haben in dieser Mannschaft.
Erstmal noch dazu, wenn man wieder die zwei Rennen gesehen hat, wie spannend das war. Da braucht man nicht über Reformen unserer Sportart nachdenken, was das Format angeht. Also ich glaube, das war deutlich spannender wie der Massenstart. Und auch deutlich spannender wie irgendwelche wilden Skikrosse, was man da noch einbauen will, vielleicht. Ich finde, da braucht es nicht so viel an Formatänderung. Ja, und jetzt zu deiner Frage, die Österreicher. Ja, es hat mich auch ein bisschen gewundert. Johannes Lampater, der letztes Jahr wirklich enorm stark war und vor zwei Jahren auch. Bei dem läuft es jetzt gerade noch nicht ganz so, aber ich habe mit ihm auch schon geredet und er hatte, glaube ich, zweimal Corona diesen Sommer und pfeiferisches Drüsenfieber. Also ich glaube, da ist die Leistung, die er jetzt bringt, eh schon sehr stark, wenn man weiß, dass es ihn so erwischt hat. Und ja, Mario Seidel springt extrem gut. Also das ist wirklich, man hat es in Kusum auch schon gesehen beim Massenstart, was der da runtergesetzt hat. Er kann es dann im Laufen noch nicht ganz halten. Aber mal schauen, vielleicht kommt er doch mal noch durch. Wenn er seine Form so hält im Springen, dann wird sich schon mal ein Rennen ergeben, wo er es dann durchbringt.
Als Mannschaft muss man sagen, schon auch wieder macht es, klar mit Johannes Lampater, das ist natürlich dann auch tragisch irgendwo, aber trotzdem irgendwie kam mir das jetzt so vor, dass die in der Breite nochmal eben zugelegt haben auch. Weil letztes Jahr war natürlich schon vor allem Johannes Lampater und dann vielleicht auch eine kleine Lücke zum Rest.
Ja,
der war aber auch nicht überragend einfach.
Ja, in der Breite sind sie gut aufgestellt, aber im Endeffekt zählen dann doch die Platzierungen ganz vorne. Und Podests und Siege haben sie jetzt dieses Jahr noch nichts eingefahren, glaube ich. Und ja, an dem wird man einfach gemossen. Und da kann man noch so viele Top-15-Ergebnisse haben. Das wird dann, ja, es wird dann einfach, wir sehen das schon, aber ich denke, unterm Strich wird das dann im Verband auch nicht so gut ankommen, wenn dann nichts wirklich Zählbares rauskommt.
Prinzipiell ist festzustellen, um es mal von den Österreichern wieder zu der deutschen Mannschaft zu kommen, und um auch nochmal über die nordische Kombination hinauszublicken. Gut, zum einen noch vielleicht ein Satz von dir auch zu den weiblichen Kolleginnen. Auch da ein starkes Wochenende Podestplatz für die junge Nathalie Ambruster. Was hast du mitbekommen? Was sagst du zu den Frauenrennen?
Ja, ich habe alles mitbekommen. Also wir waren ja zusammen vor Ort und ja, die Nathalie, die hat ja im Sommer schon aufgezeigt, dass sie gut in Form ist. Und ja, für das Alter ist es schon beeindruckend, was sie da jetzt schon abgeliefert hat. Sie läuft wirklich schon sehr gut und ist jetzt auch richtig auf einem hohen Niveau gesprungen. Ich glaube, sie war jetzt gar nicht ganz fit. Deswegen war es nochmal schön zum Sehen, dass sie da aus Podest kommen konnte. Und ich glaube, für sie als eben junge Athletin in ihrem ersten wirklich im ersten Weltcup-Jahr, glaube ich, ist es natürlich extrem cool und das macht natürlich schon Hoffnung für die Zukunft.
Auf jeden Fall und es scheint ja doch auch so, nachdem letztes Jahr Jenny Novak immer mal in den Top Ten weiter vorne sich auch mal aufzeigen konnte, dahinter aber schon die Lücke ein bisschen größer war, dass sich das auch ein bisschen zusammenzuführen scheint im deutschen Team, was ja auch ein starkes Signal ist, im Sinne von, dass natürlich auch da vielleicht auch aufgrund der Historie von euch, von den Männern, schon der Anspruch ist, auch als Mannschaft vorne mit dabei zu sein.
Ja, ich glaube, da hat sich jetzt auch einiges getan. Sie haben zwei neue Trainer, die, glaube ich, wirklich gute Arbeit leisten und das sieht man jetzt schon, wie sie sich verbessern, aber ich glaube, dass es ja nochmal jetzt mit der Zeit immer nochmal besser wird. Das dauert alles ein bisschen länger, bis das dann wirklich alles fruchtet, aber ich glaube, die leisten wirklich gute Arbeit und da geht schon auch was vorwärts.
Prinzipiell dieses Wochenende oder der Saisonstart bisher, der Deutsche Skiverband, alles was mit Langlaufen zu tun hat, läuft, oder?
Ja, das kann man so sagen. Also wenn man mich gefragt hätte, also ich habe ja letztes Jahr, es war ja wirklich extrem, wie die deutschen Langläuferinnen bei Olympia abgeschnitten haben, das hätte ja niemand für möglich gehalten. Und ich habe dann auch letztes Jahr schon gedacht, boah, mal schauen, ob sie nächsten Winter da dran anschließen können und das Selbstvertrauen mitnehmen können. Ich habe da ein bisschen dran gezweifelt, aber wenn man jetzt die Katta Hennig sieht, wie die mitläuft, die läuft ja um den Sieg mit. Also das ist schon extrem. Also das hätte ich nicht für Möglichkeiten. Und ja, da sieht man, was die drauf hat. Das war schon, also jetzt auch in Lillehammer die Rennen. Beim Einzelstart war es ja wirklich ganz knapp, dass sie nicht sogar ihren ersten Weltcup-Sieg holt. Und
das im Freistil.
Ja, genau. Beim Massenstart war es auch, da hat sie nochmal die Lücke dann zur Frieda Karlsson geschlossen. Und sie hat wirklich noch einen sehr guten Eindruck gemacht. Da hat sie auch noch um den Sieg mitkämpfen können, wenn sie sich dann ja nicht einen Stock abgerissen hat. Also das war schon wirklich sehr, sehr stark.
Ja, am Freitag, ich habe da mir das angeschaut und dachte mir, das gibt's doch jetzt nicht. Die wird doch nicht jetzt ihren ersten Weltcup-Sieg holen. Und das in der freien Technik, wo sie doch eigentlich immer als Klassik-Spezialistin galt. Hat dann knapp nicht gereicht, aber auch ein zweiter Platz. Da sehr beeindruckend. Katharina Hennig sowieso. Dann auch Viktoria Kahl, mit der sie zusammen das Teamsprint-Gold in Peking geholt hat. Mal in ein Sprintfinale gekommen. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit im deutschen Langlauf, dass man in ein Sprintfinale einzieht. Also insgesamt das große Projekt DSV-Langlauf Wiederauferstehung läuft weiter gut vor sich hin, kann man eigentlich festhalten, oder?
Ja, genau. Es läuft weiter gut und was man auch da an der Stelle mal sagen muss, ich glaube, die Wachstechniker von uns und von den Langläufern haben jetzt in Lillehammer auch wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Also sonst sind, so wie bei uns jetzt auch am Sonntag, die ersten vier Laufzeiten hat man, glaube ich. Also sowas ist natürlich ohne Supermaterial gar nicht möglich.
Wie waren die Bedingungen in Lillehammer? War irgendwas speziell, was einem als Laie vor dem TV-Gerät vielleicht nicht auffällt?
Ja, ich glaube, es war wirklich einfach perfekt. Kein Wind an der Schanze, Minusgrade, genug Schnee, also bessere Bedingungen gibt es nicht.
Zu Lille haben wir noch, wir kommen gleich nochmal zum Thema Sportarten mit Langlaufen, aber was wir natürlich auch nicht unerwähnt lassen wollen, Katharina Althaus und Lillehammer, Never Ending Love Story. Kannst du mir das erklären, was das mit dieser Beziehung auf sich hat?
Das kann ich auch nicht erklären, aber das sagt sie ja schon immer, also seit ich sie kenne und seitdem sie das erste Mal in Lillehammer war, liebt sie den Ort, einfach sehr viele Erfolge da gefeiert und kommt jedes Mal mit einem guten Gefühl an die Schanze und liefert da jedes Mal wieder ab. Und ich glaube, so solche Orte gibt's einfach und ihr liegen einfach beide Schanzen. Deswegen, mehr kann ich da dazu jetzt nicht sagen.
Also da, um das Ergebnis noch mitzuliefern, am Samstag ein Sieg für Katharina Althaus von der Normalschanze, am Sonntag knapp am Podest vorbei, 4. Platz von der Großschanze. Skispringen der Frauen, prinzipiell bisher auch interessant durchmischt und auch Überraschung. Vorne steht Eva Pinkelnick, die Seniorin, wenn man das ohne das Böse zu meinen sagen darf.
Ja, da hat sich auch einiges getan. Die Dominatorin der letzten 2-3 Jahre oder 2 Jahre, Sarah Merita-Kramer, bei der läuft es noch nicht ganz so gut, aber die Eva Pinkelnick, die steht da aktuell nichts nach und die war bis jetzt relativ souverän. Aber jetzt hat man eh schon wieder 2 neue Siegerinnen gehabt. Deswegen ist es ja ziemlich eng, so wie es, glaube ich, auch noch nie war, dass es so viele potenzielle Siegerinnen gibt.
Ja, und noch dazu auch interessant, dass die Sloweninnen, die dominierenden Sloweninnen nicht ganz so auffallen wie Ende der vergangenen Wintersaison und auch über den Sommer hinweg. Da hatten ja manche schon Angst, dass der Skisprung-Weltcup der Frauen fest in slowenischer Hand ist mit ihren Top-Leuten. Aber das ist bisher auch noch nicht der Fall. Auf jeden Fall auch das können wir euch empfehlen. Skispringen der Frauen höchst spannend aktuell, da die Gesamtlage. Und nochmal zu Erfolgen auf Langlaufski zu kommen. Jetzt haben wir die Coco nicht da, Finzi. Jetzt muss ich dich fragen, trauen wir uns trotzdem zu, auch kurz über Biathlon zu sprechen?
Ja, natürlich.
Was konntest du verfolgen mit dem Blick von Lillehammer rüber nach Finnland?
Ja, also es war ja ein bisschen zeitversetzt. Ich glaube, am Dienstag oder Mittwoch war das erste Rennen schon in Kontiolahti und das habe ich natürlich dann schon alles verfolgt. Was mich extrem gefreut hat, war David Zobel auf dem Podest. Also ich kenne ihn ganz gut und ja, er ist ja eigentlich, letztes Jahr war er schon im Weltcup dabei, aber dieses Jahr hat er sich auch wieder qualifizieren müssen, glaube ich, für den Weltcup. Und dass er dann gleich aufs Podest läuft, das war echt, das hat mich wirklich riesig gefreut für ihn und das hat, glaube ich, einige überrascht auch. Und das war schon mein Highlight bisher zum Biathlon. Aber generell auch die mannschaftliche Stärke von den Deutschen, wo wir ja schon, nachdem der Lesser aufgehört hat, ging es aber so ein bisschen drum, ja, jetzt haben alle Großen aufgehört, das Ende einer goldenen Ära, aber jetzt sieht man, wie die jetzt nachrücken, auch schon was drauf haben und da auch wirklich aus Podest laufen können.
Das ist wirklich mehr als beeindruckend, weil ich glaube, da schon auch, vielleicht auch bei vielen, Deutschland ist halt nun mal auch eine große Biathlon-Nation, bei vielen Fans schon auch so eine gewisse Resignation war, im Sinne von, jetzt ist hier eine große Ära vorbei, jetzt müssen wir uns vielleicht auch erstmal eine Weile mit kleineren gebackenen Brötchen zufrieden geben und dann schauen wir mal, was sich entwickelt. Und zack, liegt die bisherige 2. Reihe den besten Saisonstart des DSV seit der Saison 2015-2016 hin. Das ist schon eine Ansage. 3 Podestplätze in 4 Rennen, 14 Top-10-Platzierungen. Also Hut ab vor den Männern und Frauen, die da jetzt dastehen in vorderster Reihe für den DSV und auch scheinbar den Anschluss an die Weltspitze schon finden. Also da, glaube ich, mit der deutschen Brille kann man sich auf einen aufregenden Winter noch freuen im Biathlon.
Ja, ich denke generell steht wirklich so viel diesen Winter noch an und im Biathlon wird es auch wirklich enorm spannend. Da hat sich das Feld ja auch ein bisschen gemischt. Da fallen jetzt 2 Top-Favoritinnen aus Norwegen erstmal aus, wo man ja eigentlich die letzten Jahre immer auf dem Zettel haben musste, die da wirklich auch alles eigentlich gewonnen haben. Deswegen bin ich da echt gespannt.
Ja, um da darauf ganz kurz einzugehen, wir hatten das in der Folge mit Vanessa Vogt schon kurz angesprochen. Natürlich sind gemeint Marta Olsby-Reuseland und Tiril Eckhoff, die, wenn wir das kurz zusammenfassen, sich beide erstmal mit Corona angesteckt hatten im Frühjahr bei der Saisonabschlussparty in Oslo. Da haben sich sehr, sehr viele Menschen aus der Biathlon-Welt mit Corona infiziert, leider. Und beide irgendwie mit Folgen zu kämpfen hatten, in unterschiedlicher Form. Und Marta Olsby-Reuseland kam körperlich nicht ganz wieder zurück, musste dann auch noch mit einer Gürtelrose kämpfen, da nochmal Pause machen im Herbst. Sehr ungünstiges Timing bei Tiril Eckhoff. Die scheint mit unterschiedlichsten Leiden zu tun gehabt zu haben nach der Corona-Infektion, Schlafstörungen. Und prinzipiell, da wollen wir auch nicht so viel spekulieren, aber es scheint sich auch um heftige psychische Probleme zu handeln. Ihr Trainer Patrick Oberegger hat verlauten lassen, es zählt jetzt nicht nur der Sport, sondern es geht erstmal darum, dass es Tiril im normalen Leben gut geht. Also es ist nicht sicher, ob und wann sie vielleicht auch mal wieder zurückkehrt. Dramatische Geschichte, aber auch das trägt natürlich dazu bei, wenn zwei solche Dominatorinnen wegfallen, dass das sehr spannend wird dieses Jahr. Mehr zum Biathlon, würde ich sagen, frühstücken wir dann wieder ab, wenn wir auch wieder mehr Expertise hier bei uns haben. Finzi, ich weiß, du hast einen eng getakteten Terminplan, musst bald auch schon wieder weiter. Aber um vielleicht zum Anfang nochmal zu kommen, hast du vielleicht noch eine Musikempfehlung, mit der man die Zeit bis zur Ramsau überbrücken kann?
Musikempfehlungen von mir? Ich glaube, das ist eine kleine Bubble, die ich da anspreche, aber
wer weiß.
Also zurzeit stehen bei mir oder in meiner Playlist zurzeit ist viel Frank Ocean und Mac Miller. Entspannter Hip-Hop, falls jemand was Entspanntes braucht, dann kann er sich das gerne mal anhören.
Sehr gut. Also so klein ist es. Also R&B und Hip-Hop, da ist die Blase jetzt nicht so klein. Bei mir ist es gerade wieder, ich weiß nicht, wo es wieder herkommt, aber bei mir ist es gerade wieder Punkrock. Ich glaube, da ist die Blase sehr, sehr klein. Aber falls es dafür auch Freundinnen und Freunde gibt, die uns hier zuhören, The Interrupters laufen bei mir gerade hoch und runter. Falls jemand in die Richtung Interesse hat, hört da gerne rein. Ansonsten hört gerne.
Ich gehe mal davon aus, dass es kein einziger Hörer
das ist. Das stimmt. Da können wir vielleicht eine Challenge draus machen. Wenn irgendwer tatsächlich Musikgeschmack technisch damit was anfangen kann, meldet euch bitte, dann kriegt ihr irgendwas von mir. Das überlege ich mir noch. Finzi, erinnere mich dran, dass wir das nächste Woche nicht vergessen. Wir freuen uns natürlich vor allem Thema Hören, wenn ihr uns nächste Woche wieder zuhört. Nächste Woche auch wieder mit einem Gast. Ansonsten, wenn ihr Anliegen habt, zum Beispiel, wenn ihr der einzige Punkrock-Fan seid, der auch SheHappens hört, schreibt uns an team@shehappens.de. Schaut auf Instagram bei uns vorbei, @she.happens. Und dann, Finzi, es war mir ein Fest. Schönen Klausentag morgen. Bis zum Morgen dann noch in Oberstdorf. Oder bist du wieder unterwegs?
Ich bin morgen noch in Oberstdorf und ja, vielleicht werde ich ja ein paar antreffen.
Sehr schön. Dann genieß es, komm gut durch die Woche. Bis dann. Ciao.
Ciao.